alle, die ich nicht geschafft habe, zu begrüßen. Ja, danke für das Lied. Es ist wirklich einer meiner Lieblingslieder, weil ich wirklich darin sehe, dass ich mit meiner Schuld zu Gott kommen kann und Gott sie ganz, ganz weit wegwerfen kann, wo ich sie gar nicht mehr sehen werde. Man erzählt, dass die Gräfin Tscheskow in St. Petersburg, zu ihr kam eines Tages ein Juwelierhändler und bot ihr eine Perlenkette oder ein Perlenhalsband an, von einer seltener Schönheit. Aber verlangte auch eine gute Summe dafür. Man sagt ca. 250.000 Rubel damals. Sie lächelte von oben herab und wies ihn ab. Also so viel Geld würde sie nie dafür zahlen. Das hatte sie nicht. Nun, dann werde ich das der Prinzessin anbieten, sagte er beim Rausgehen. Da blitzelten die Augen der Gräfin von giftigem Neid auf, denn die Prinzessin war damals ihre verhasste Rivalin. Nach eigenem Überlegen fragte sie den Händler, ob er ihr dieses Halsband 10 Monate aufbewahren möchte. Dann werde sie es kaufen. Dieser erklärte sich damit einverstanden und das tat die Gräfin auch. Sie hatte ein Einkommen, sagte man, also von dem, was sie so vom Ganzen hatte, im Jahr ca. 300.000 Rubel. So verzichtete sie 10 Monate lang auf Bequemlichkeit, entließ ihre ganze Dienerschaft, verschloss ihren Palast und ging in ein griechisches Kloster. Auf diese Weise ersparte sie das nötige Geld und überließ das schöne Collier nicht der Rivalin. Und am Ende sah sie ausgemagert, arm und krank aus, aber sie hatte das Collier bekommen. Es ist nur eine Geschichte, also etwas, was, ich weiß nicht, sehr, sehr weit zurückliegt. Aber jeder, der das hört, versteht sogleich eigentlich den Sinn des Ganzen. In unserem Leben kann Neid und Eifersucht viel Platz füllen. Und es ist nicht einfach so wegzuzaubern, das Ganze. Neid wird gerne verharmlost, nicht immer wahrgenommen und doch begegnen wir diesem Phänomen auf Schritt und Tritt. Man sagt, jeder könnte ein bisschen aus dem Neidkästchen was erzählen. Neid kommt nicht ungefähr, aber es kommt plötzlich, vernebelt unsere guten Absichten für den anderen und macht uns sprichwörtlich sehr, sehr krank. Nicht umsonst sagt man, wer neidet, der leidet. Lasst mich heute versuchen, ein bisschen so Neid zu erklären oder zu definieren vielleicht erstmal. Neid, also erstmal sagen wir mal, was ist das? Also viele erklären das auf eine verschiedene Art und Weise, aber ich habe so versucht, das, was immer wieder vorkommt, zusammenzutragen. Neid ist jene innerliche Gesinnung und Missgunst, die dem anderen seinen Erfolg oder Besitz nur deshalb nicht gönnt, weil man es selber nicht hat. Es ist mit Eifersucht verwandt. Man sagt, Neid dreht sich um den Besitz und Eifersucht um den Besitzer. Aber die Grenze ist sehr, sehr schmal. Neidforscher Ul Lukan sagt, wenn ich neidisch auf das Auto meines Nachbarn bin, bin ich nicht um das Auto neidisch. Ich stelle mir vor, wie der Nachbar im Auto sitzt und wie er sich darin fühlt. Und dieses Gefühl macht mich so fertig. Der Mangel, den wir ausgleichen wollen, ist also vielmehr ein emotionales Defizit, was in uns ist. Und jetzt ganz wichtig, am leichtesten empfinden wir Neid gegenüber Menschen, die uns nahestehen. In der griechischen Wortwurzel wird deutlich, dass Neid kein harmloses Gefühl ist, sondern am anderen sogar Böses oder dem anderen sogar was Böses wünscht. Weil man es besser nicht oder weil man es selber nicht hat. Nicht umsonst sagt so ein deutsches Sprichwort, der Neid gönnt sogar dem Teufel nicht die Hitze in der Hölle. Überspitzt, aber trifft wohl ziemlich gut auf den Punkt. Wir sind nicht gerade neidisch auf Bill Gates, wenn er so 1 Million mehr oder 1 Milliarde mehr hat. Dann sagen wir, na gut, okay. Aber auf unseren Arbeitskollegen, der befördert wurde, obwohl ich doch länger in der Firma bin. Oder auf unseren Nachbarn, deren Rasen viel grüner ist, und der sogar keine Maulwurfhügel hat. Du bist vielleicht neidisch auf deine Freundin, deren Kinder besser in der Schule sind. Oder auf einen guten Freund von dir, der so viel Glück hat. Und das fällt ihm einfach so zu. Ich möchte auf zwei der häufigsten Ursachen für Neid eingehen. Neid, also so eine Herkunft, woher kommt das? Es hängt immer mit zwei Parteien zusammen, das ist nun mal so. Man vergleicht sich mit jemandem und dabei gibt es die unterschiedlichen Vergleichsebenen. Also Besitz, was man tut, was man selber ist und was zu einem gehört. Dabei werte ich sowohl mich als auch den anderen in einem konkurrierenden Sinn aus. Nun, wird gesagt, nichts lässt das Auto so schnell altern als das neue Auto des Nachbarn. Das neue Auto ist nicht wirklich ein Problem. Das Problem ist, dass du dein Auto mit dem des Nachbarns vergleichst. Vergleichen ist das Ende meines Glücks und Anfang der Unzufriedenheit. Neid hält uns ein Fernglas vor Augen, aber nicht so, wie wir immer schauen, sondern er dreht es um, dass wir in die Großen schauen und dann gucken wir auf uns. Und wir stehen so weit entfernt, so weit, aber auf den Nachbarn schauen wir natürlich ganz normal. Seine Sachen stehen uns so nah und so gut, so greifbar nah. Und dazu sagte Friedrich Rücker, der deutsche Dichter, der Blick des Neides steht zu seinen eigenen Pein, er sieht zu seiner eigenen Pein nur alles Fremde groß und alles Eigene klein. Man sieht sich nicht wirklich groß, man sieht sich ganz, ganz klein im Neid. Neid entsteht durch das Vergleichen, Neid entsteht durch das Misstrauen gegenüber Gott. Ich weiß, dass manche hier sitzen und sagen vielleicht, ja, aber warte mal, Neid ist doch nicht immer negativ. Neid kann doch auch positiv sein. Es kann vom Vorteil sein, wenn wir richtig damit umgehen. Aber das nennt man nicht Neid. Ich vergleiche mich mit dem anderen und in mir kommt so ein Gefühl, boah, ich will das auch haben. Ich setze mich in Bewegung, ich mache was und erreiche das. Das ist aber kein Neid. Ich habe das so ausgedrückt, ich habe versucht, das zusammenzufassen und ich nenne das konstruktiver Umgang mit sich selber. Ich schaue mir den anderen an und möchte das haben, was er auch hat. Anhand meiner Reife, die ich vielleicht habe dann, und einer konstruktiven Kritik entwickle ich einen Ehrgeiz, der eine positive Entwicklung fördert, indem ich in mir ruhende Möglichkeiten wecke. Ja, also ich versuche positiv auf das Ganze zu schauen, nicht den anderen niederzumachen, aber ich versuche das, was er hat, auch in meinem Leben wahrzumachen. Aber leider ist diese positive Entwicklung sehr, sehr selten. Wir versuchen uns damit oft zu decken und merken gar nicht, dass es ein Selbstbetrug ist. Verdrehen die Wahrheit. Wir vergleichen uns mit dem anderen und wir freuen uns nicht über den Erfolg des anderen. Und etwas keimt in uns immer mehr und mehr, dass man dem anderen es missgönnt und die Beziehung zu dem anderen plötzlich auch belastet. Das ist Neid. Die Bibel spricht Neid als Sünde an und sagt eindrücklich, dass es schlecht ist und warnt auch eindrücklich vor Neid. Es taucht bei Jung und Alt auf, es taucht bei Frauen und bei Männern auf. Es macht vor keinem Halt. Neid spricht leise und vorsichtig in dein Ohr und sagt dir, meinst du nicht, dass Gott dich übersehen hat? Ich stimme mit Ernst Steinbach überein, wenn er sagt, Neid ist im Grunde ein Hass gegen sich selbst, weil man nicht so ist, wie man gerne wäre und Neid ist die Unfähigkeit zu sehen oder zu sein, wie man geschaffen wurde. Wo kommt Neid in der Bibel vor? Es zieht sich durch die Bibel eigentlich wie ein grüner, giftiger Faden durch. Neid verwandelte einmal die Bruderliebe in Brudermord. Abel wird ein Schafhirte und Kain ein Ackerbauer. Diese Berufe sind gleich wichtig und dürfen eigentlich nicht gegeneinander ausgespielt werden oder nebeneinander gestellt werden und gesagt werden, der ist besser und der ist wichtiger. Und so entsteht am Anfang ein Bedürfnis, Gott wirklich Einträge zu, oder mit etwas zu danken für das, was Gott gemacht hat. Und beide bringen Opfer, jeder aus seinem Arbeitsbereich. Und die jüdische Auslegung bringt Kain, sagt, dass Kain das Erstbeste brachte. Das, was er gerade fand. Aber Abel brachte das Erste und das Beste. Die Opfer waren besonders, aber dahinter stehende Haltung waren total verschieden. Und die Bibel sagt uns, aus solchem Vertrauen brachte Abel Gott ein besseres Opfer als sein Bruder Kain. Denn weil Abel Gott vertraute, nahm Gott sein Opfer an und bestätigte damit, dass Abel von ihm als gerecht bestehen konnte. Somit war die Reaktion Gottes nicht willkürlich. Es war nicht so, dass er sagte, ja, eins nehme ich an, das andere lasse ich. Er nahm das Opfer Abels, weil er sah, wie sein Herz wirklich ist und wies von Kain das ab. Gott warnt Kain und sagt, Kain, pass auf, die Sünde ist so nah von dir. Das, was gerade in deinem Herzen abspielt, ist nicht gut. Das, was du gerade fühlst, ist nicht gut. Und ein Sprichwort sagt, Neid macht Leichen. Und das ist in diesem Fall wirklich so gewesen. Kain konnte das nicht ertragen. Und irgendwann hat er schon Gott gar nicht gehört. Ich glaube, in uns kann so viel Neid sein, dass der Heilige Geist gar nicht mehr durchdringen kann. Er klopft, er spricht, aber es geht hier rein und da raus. Es kommt zu Wut und Frustgefühlen. Es entsteht ein Gefühl der Minderwertigkeit. Zu kurz gekommen sein. Was, ich? Ich habe doch so viel gemacht dafür. Ein mangelnder Selbstwert. Neid wirkt sich auf Beziehungen sehr, sehr destruktiv aus, weil ein gleichwertiges, liebevolles Miteinander kaum oder gar nicht mehr möglich sein kann. Jeder, der mit Neid verblendet wird, wird zu Beute, die kurzfristig in die Falle des Satans läuft. Und das ist wirklich so. Neid regt sich leicht, wenn wir sehen, dass der andere mit Geschenken überschüttet wird. Nichts anderes war bei Rahel und Lea, auch in der Bibel. Als Rahel sah, dass Lea Kinder bekam, und sie nicht, wurde sie eifersüchtig oder neidisch, kann man sagen, auf die Schwester. Und wenn wir weiter gucken, Josefs Brüder, das ist wahrscheinlich eine der heftigsten Geschichten, waren neidisch auf den Liebling des Vaters. Also man muss halt sagen, der Vater hatte auch sehr viele Fehler gemacht, aber darum geht's ja erstmal nicht. Sie waren so neidisch dafür, was alles er bekommen hat, dass sie den Bruder nahmen und verkauft haben. Du sagst vielleicht, wie heftig ist das denn? Wie kann das denn passieren? Ja, wenn es lange in dir keimt, passieren Dinge. Die sind da und die kommen schnell und unerwartet. Und dann schaust du irgendwann zurück und denkst, wie konnte das passieren? Wie konnte ich so böse sein? Wie konnte ich so kalt sein? Ganz einfach, weil du es zugelassen hast, weil es lange in deinem Herzen war. Die Familie drohte daran, kaputt zu gehen, denn es war kein Zusammenhalt mehr möglich. Der Mensch kann einfach nicht ertragen, dass der andere etwas hat, was ihm fehlt. Zu Recht spricht ein irischer Lyriker Oswald Wilde, es gibt viele Dinge, die wir am liebsten wegwerfen würden. Fürchteten wir nicht, dass andere sie aufheben. Nicht umsonst gehört das Begehren nicht in der Bibel zu eins der wirklich wichtigen Geboten, die 10 Gebote. Zu den Hauptgeboten, kann man so sagen, die Gott Israel gab. Und es meinte damit eine zerstörerisches Begehren, das nicht gesund ist, das dich nicht gut weit fördert, das nicht konstruktiv ist. Und so kann man die Liste eigentlich sehr, sehr weit in der Bibel weiterführen. König Saul, war mächtig neidisch auf David, dass er schon ein Speer nahm und ihn entwurf. Fürsten und Statthalter waren neidisch auf Daniel, dass sie ihn fast in die, oder nicht fast, sondern in die Löwengrube gebracht haben. Und sogar die Schriftgelehrten, die geistliche Elite damals, als Jesus da war, waren neidisch auf ihn. Unter anderem lesen wir in Matthäus 27, 18, wo gesagt wird, denn er wusste genau, dass man ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatte. So Pontius Pilatus war das. Neid, so war es vor 10.000 Jahren und leider ist davor auch heute kein Mensch, kein Christ und keine Gemeinde geschützt, liebe Geschwister. Jakobus 3,16 sagt uns, was in der ersten oder in den ersten Gemeinden war. Es wird gesagt, wo Eifersucht und Streit herrschen, gibt es Unordnung und jede Art von Gemeinheit. In den anderen Übersetzungen steht, wo Neid und Streit herrschen, gibt es Unordnung und jede Art von Gemeinheit. Da, wo Neid ist, da, wo Eifersucht, da ist Unordnung. Gott ist Gott des Friedens, Gott ist Gott der Ordnung, aber nicht von Unordnung. Mehrere Lasterkataloge in der Bibel weisen Neid als eine schwere Sünde, eine Charakterschwäche. Bei den Katholiken ist das sogar eine der 7 Todsünden. So hoch wird das auch da gesprochen. Neid ist ein Überlebenskünstler, der die Erfahrung der Jahrhunderte hat. Die Neider sterben wohl, doch nimmer mehr der Neid, sagt ein französischer Komödiendichter und Schauspieler. Neid schleicht sich wie die Pest, sagte jemand, in unser Herzen und rottet alles aus und jeden, der uns lieb ist. Neid ist so stark und deswegen macht es uns so schwach und isoliert uns vor den anderen, vor den Menschen und vor Gott. Jesus greift diese Sache mit dem Neid in einem Gleichnis auf. Ein Hausherr bezahlt allen Arbeiter den gleichen Lohn, obwohl sie unterschiedlich lang und auch unterschiedlich schwer gearbeitet haben. Gott gibt jedem das, was er für richtig hält. Alles kommt von Gott. Die Luft zum Atmen, das Essen, das Auto, das Geld, die Gesundheit und alles. Alles, was wir brauchen und alles, was wir sind, haben wir von Gott. Deshalb ist bei allem, was Gott uns schenkt, Neid völlig fehl am Platz. Vielleicht fühlst du dich ungerecht behandelt dabei. Ärgerst dich, weil Gott den anderen mit dem anderen großzügiger umgeht. Vielleicht bist du deswegen neidisch und nicht gerade glücklich heute oder ziemlich oft. Genau das fragte der Hausherr damals in Matthäus 20, 15 und sagte, ist das nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Und genau das steckt es auch in dem griechischen Wort für Neid hin. Mit bösen Augen jemanden angucken. Schlecht auf die Person schauen. Nicht ganz normal, nicht voller Frieden, nicht voller Wunsch und Segen, sondern anders. Wo du dem anderen das nicht gönnst. Wo du dem anderen sogar es wegnehmen würdest. Hast du das ab und zu? Erschreckend sind die Worte in Sprüche 27,4, wo gesagt wird, heftiger Zorn und große Wut sind grausam, gegen die Eifersucht aber verblassen die beiden. Wer neidet, der leidet. Doch dem nicht genug, Neid wirkt sich zweidimensional. Er spaltet nicht die horizontale zwischenmenschliche Beziehung zwischen mir und dir, sondern auch schneidet jegliche vertikale Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus ab. Gott sagte zu Kain, er solle lassen, er soll aufpassen. Wenn er weiter sich reinsteigert, lauert die Sünde. Aber Kain wollte Gott nicht, auf Gott nicht zuhören. Und wir lesen in Markus 7, 22, dort wird gesagt, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft, all dieses Böse kommt von innen heran und verunreinigt die Menschen. In einer anderen Übersetzung steht, und lässt es auch zu, dass Menschen von Gott getrennt werden. Also in der Beziehung einfach so weit entfernt plötzlich von Gott ist, dass wir das Hören gar nicht mehr oder das Sagen Gottes gar nicht mehr hören. Spätestens hier, an diesem Punkt, wo wir das lesen, sollten eigentlich alle Alarmglocken in uns hochgehen. Denn das kann so nicht weitergehen. Diese Sünde soll hier und her, hier und heute ausgerottet werden. Sonst können wir die Gemeinde hier gar nicht bauen. Sonst funktioniert dieses Zwischenmenschliche gar nicht. Denn die Sünde trennt uns vor Gott. Liebe Geschwister, ich bin hier, weil ich den Wunsch habe, dass die Gemeinde wächst, dass die Gemeinde vorankommt. Und ich möchte Gott dabei auch kein Hindernis sein. Aber wenn ich das habe, wenn diese Sünde in mir wuchert, dann bin ich es und du auch. Und dazu muss ich heute in meinem Herzen aufräumen. Und dazu musst du in deinem Herzen heute aufräumen. Sonst geschieht kein gesunder Wachstum hier in dieser Gemeinde. Und ich lade dich ein, in so einen kleinen TÜV durchzuführen über dich selber. So einen Neid-TÜV. Entziehe dich, so wie man ein Auto in den TÜV schickt, sollst du gleich auch dich überprüfen. Schaue die folgenden Dinge an und wenn da irgendwas auf dich trifft, dann musst du mit Gott heute reden. Beantworte dir persönlich diese Sachen. Vergleichst du dich ständig mit anderen? Nörgelst du gerne über die anderen? Oder machst du gerne andere im Gespräch schlecht, um im besseren Licht zu stehen? Bist du selbst mit dir zufrieden? Ist bei dir Neid nur eine Frage der Zuteilung? Je mehr man dir zuteilt, desto weniger neidisch wirst du? Teilst du gerne? Wenn nur eins von diesen Dingen irgendwie negativ ausfällt, dann muss ich sagen, dass deine menschliche Karosserie nicht für die Straßen geeignet ist. Dann solltest du in die Werkstatt Gottes fahren, aber ganz schnell. Und dich ein bisschen wiederherstellen und überprüfen lassen. Die Bibel ermutigt uns, entschlossenem Neid entgegenzuwirken. Aber man fragt sich vielleicht, wie mache ich das? Was mache ich denn? Wie kann ich Neid überwinden? Und ich möchte uns vielleicht heute drei so praktische Tipps geben, die mir helfen und die dir helfen können, wie wir mit Neid umgehen können. Jesus erzählt uns von zwei Brüdern, die beide etwas falsch gemacht haben. Der eine versucht, sein Leben in vollen Zügen zu genießen und hört gar nicht auf den Vater und zieht weg. Und nachhinein, wo es ihm richtig dreckig und schlecht geht, kommt er zurück. Er kriecht nach Hause, läuft dem Vater, der Vater läuft ihm entgegen und freut sich von ganzem Herzen, dass er endlich zu Hause ist. Dagegen sein älterer Sohn, er schuftet wie ein Verrückter, ist ein Workaholiker durch und durch, bringt sich, also wirklich die Arbeit bringt ihn fast um, er ist nur da, um zu arbeiten. Und wo er sieht, dass der Vater den Jüngsten hat, so sich freut, ein Fest schmeißt, alles so macht, da ist aber keine Freude in ihm. Keine Freude, kein Lächeln, harter Blick. Verletzende Anklage gegen den Vater und den jüngeren Bruder. Sollten wir so sein? So viele Jahre freudlos in der Gemeinde dienen, so selbstgerecht, dein Gebot noch nie übertreten, sagte der Sohn noch zum Vater, und doch voller Vorwürfe gegen Gott und deinen Mitmenschen? Neid zu übersehen, zu verharmlosen oder sich selber zu sagen, versuche einfach nicht daran zu denken, das klappt nicht. Der erste Schritt, den die Bibel uns mitgibt und uns auffordert, steht zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 1. Und ich sage einfach, lerne mit Jesus darüber zu reden. Das ist das Erste, was du machen solltest. Und jede Sache, die ich gleich nenne, fängt mit Lerne an. Denn es ist eine Arbeit. Es kommt nicht von alleine, dass du aufstehst und sagst, ha, weg, er ist wirklich weg. Neid ist weg, ist ja toll. Nein, es ist echt etwas zum Lernen, es ist etwas zum Arbeiten, wo du was tun solltest, wo Gott nicht einfach das macht und es ist weg. Das möchte er nicht. Er möchte, dass du dran arbeitest. Er möchte, dass es dir wichtig ist. 1. Petrus 2,1, dort wird gesagt, so legt nun ab die Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und das ist wirklich einer der ersten und wichtigsten Dinge. Lerne über Gott darüber zu reden. Neid hat keinen Platz in deinem Herzen. Lass Gott den Egoismus, die Lieblosigkeit aus deinem Leben rauswerfen. Was wir gesungen haben. Du hast Erbarmen, du zertrittst all meine Schuld und du wirfst es weit, weit weg. Das sollte mit deinem Neid passieren. Aber du musst es vor Gott bringen. Und dann wirst du vielleicht auf das Gehaltscheck deines Nachbarns oder deines Kollegen nicht mehr so schief gucken und nicht so neidisch gucken, sondern dann fängst du vielleicht an, dich über ihn zu freuen. Vielleicht präsentierst du dich hier in der Gemeinde sehr lieb und vorbildlich. Doch Jesus geht es gar nicht um deine Außenfassade. Ihm geht es um deinen inneren Menschen, um dein Inneres, um deine inneren Wände deines Herzens. Und um hier wieder sauber zu sein vor Gott, musst du zu ihm kommen. Und der zweite Punkt ist, der heißt genauso, lerne aber für den anderen zu beten. Und dazu könnten wir zum Beispiel 1. Korinther 13 bringen, wo gesagt wird, die Liebe ist, sie ist freundlich, sie ist geduldig, sie sucht nicht das Ihre, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Das ist etwas, was Neid nie zulassen würde, aber die Liebe Gottes schon. Als ich 17 Jahre alt war, so gerade als ich Christ wurde, kam in eine Freundesklicke ein oder kam in unsere Freundesklicke ein Junge aus der Schule. Und ich weiß ganz genau, dass ich mit ihm davor schon nicht wirklich gut klarkam. Ein paar Jahre davor haben wir uns gestritten, also man könnte sagen, wir haben uns auch gekloppt. Aber jetzt bin ich Christ geworden und ich wollte mit der Situation irgendwie anders umgehen. Und mein Jugendleiter sagte einfach, fange an für ihn zu beten. Ja, das war so einfach, klar. Fange einmal für ihn zu danken. Na klar, dachte ich mir. Aber okay, ich war Christ geworden und ich wollte es versuchen. Und ich habe angefangen, für ihn zu beten. Und nach einer Weile, und jetzt möchtest du vielleicht hören, dass wir die besten Freunde wurden. Nein, das wurden wir nicht. Wir wurden nicht die besten Freunde, aber nach einer Weile schenkte Gott mir eine ganz andere Sicht. Ich schaute nicht mehr böse und neidisch oder schlecht auf ihn. Ich wünschte ihm auch nichts Schlechtes. Nein, nach einer Zeit verurteilte ich ihn nicht mehr. Sondern konnte offen für ihn beten. Wir sind nie die besten Freunde geworden. Wir hatten nie viel miteinander nachhinein zu tun. Aber ich wünschte ihm nichts mehr Böses. Und ich war auch nicht neidisch über ihn. Ich kann dieses Phänomen nicht erklären, denn es ist etwas, was Gott schenkt, wenn du dich bemühst. Und es klappt auch nicht immer sofort, sondern es braucht oft viel, viel Zeit. Doch eins weiß ich, wenn wir für Menschen beten, und das ist wirklich etwas Besonderes und ein Geheimnis, dann schenkt Gott Liebe. Eine Liebe, die keine Schadenfreude hat, die sich nicht über die Ungerechtigkeit freut. Vielmehr eine Liebe, die dem anderen seinen Erfolg gönnt. Und wie Jesus sagt, sogar eine Liebe, wo du den anderen segnen kannst, Segen zusprechen kannst. Und die letzte Sache ist, lerne das zu schätzen, was du schon hast. Das ist so wichtig. Neidische Menschen sind ungenießbare und unzufriedene Menschen, weil deren Alltag immer nur das vorweist, was ihnen mangelt. Dankbarkeit dagegen ist das wirksame Mittel. Ein Sprichwort sagt, danke für das, was dir gegeben ist, dann verlernst du das, darüber zu klagen, was dir fehlt. Dankbare Menschen sind glückliche und zufriedene Menschen, denn Danken ist die beste Therapie gegen Unzufriedenheit. Damit stimme ich dem Wilhelm alle überein, der gesagt hat, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die, die am meisten danken. Doch die Dankbarkeit kommt nicht von alleine, einfach so, wie ich schon gesagt habe. Sie ist kein Gefühl einfach, sondern es ist wirklich eine Arbeit. Also wenn ich mir zum Beispiel diese zwei Verse anschaue, Psalm 57, 10, Herr, ich will dir preisen unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Nationen. Und dann Psalm 103, wo gesagt wird, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Merkt ihr, hier ist so viel Arbeit drin. Ich will, Herr, ich will dir danken. Seele, jetzt pass auf und vergiss nicht. Also ich treibe mich richtig an. Ich lasse etwas zu. Ich mache etwas. Ich setze Dankbarkeit als mein Ziel. Dankbarkeit kommt aus dem deutschen Wort, ist das sehr, sehr wundervoll. Das heißt, es kommt aus dem Denken. Ich denke über etwas nach und ich fange an zu danken. Ist gar nicht mal so schlecht, oder? Ich komme gar nicht zum Danken oft, wenn ich nicht darüber denke, was ich alles erlebt habe. Aber wenn ich sehe, was Gott mir geschenkt hat, dann kann ich nur Gott danken. Und um sich über dieses bewusst zu werden, muss ich, und das ist jetzt ganz wichtig, musst du mit Gott in eine Beziehung treten. Musst du mit Gott eine Beziehung pflegen. Sei dankbar für deinen eigenen Reichtum. Und das meine ich nicht besonders Geld oder sowas. Du bist heute hier, also bist du irgendwie doch heute hingekommen. Mit Fahrrad? Mit Auto? Also hast du ein Fahrrad? Ja, das ist doch toll. Eine Sache, die viele Menschen gar nicht haben. Heute standst du vorm Spiegel oder vorm Schrank und hast überlegt, vielleicht, was ziehe ich an? Ja? Ja, Wahnsinn. Du hast eine Wahl zu überlegen, was du anziehst. Und das ist nicht so, dass du zu wenig hast. Vielleicht hast du sogar zu viel. Ja? Heute hast du überlegt, soll ich Kaffee trinken oder Tee? Vielleicht. Also hast du eine Wahl zu überlegen, Kaffee oder Tee? Ist das nicht toll? Du hast eine Wahl im Leben. Und das passiert in so vielen Dingen. So viele Sachen. Du bist den ganzen Tag nur zu überlegen, was mache ich, was kann ich tun. Nicht, weil es dir oft mangelt, wie in den anderen Ländern, sondern weil du zu viel hast. Also danke dem Herrn doch dafür, wie gut es dir geht. Wir sind so gesegnet mit so vielen materiellen Dingen heutzutage, mit so viel Potenzial, du hast so viel in dir. Weißt du, diese Welt will uns alle gleich machen. Das ist so. Sie will, dass alle das Gleiche haben. Aber Gott möchte das nicht. Gott ist, er hat eine Vielfalt. Er möchte mit jedem anders leben. Er möchte jedem andere Gaben schenken. Er möchte, dass wir wie ein Blumenstrauß hier sind. Nicht aus einer Blume oder aus gleichen Blumen, sondern aus verschiedenen, dass wir ganz bunt hier sind. Denn nur so können wir einander helfen und auch einander unterstützen. Weil wir verschieden sind. Wir können das positiv sehen, aber wir können auch mit dem Neid drauf schauen und uns alles verbauen und alles kaputt machen. Und je schneller du dir über diese Sachen bewusst wirst, desto schneller fängst du an, über deinen Nachbarn zu danken. Und desto eher kannst du auch anderen Menschen etwas gönnen, sich mit ihnen freuen, ohne zu meinen, du musst unbedingt mindestens dasselbe haben. Und desto eher kannst du die Menschen auch anfangen zu lieben. Und übrigens, jemand sagte, was ich dem anderen nicht gönnen kann, werde ich mit gutem Gewissen auch nicht genießen. Das kann nicht sein. Wer neidet, der leidet. Du bist aber einzigartig und brauchst niemanden zu beneiden. Denn sobald du jemanden anfängst zu beneiden, dann strebst du ein billiges Duplikat zu sein. Damit verlierst du den Wert und du verlierst das, was in Gott dich reingelegt hat. Denn er hat gesagt, du bist etwas Besonderes. Du bist ein Unikat, du bist einmalig. Und du brauchst gar nicht jemanden, um irgendwas zu beneiden. Möge unser Herr Jesus uns heute Zufriedenheit und Ruhe schenken über das, was du hast. Möge er dir Blick auf dich selbst zu geben, dass du siehst, wie wundervoll du ausgestattet bist mit Gaben und materiellen Dingen. Was für Potenzial du hast in dir. Und mögen wir ihm, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ständig dafür danken. Möge der Herr Jesus euch dabei und mich dabei segnen. Amen.